Herzlich willkommen zu dieser Sendung von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schultheiß. Zunächst die Nachrichten. Die Ermittlungen im Falle des Mordkomplotts gegen die Journalistin Sabina Slonkova könnten in einigen Monaten abgeschlossen werden. Dies erklärte Polizeipräsident Jiří Kollář, der am Mittwoch mit dem Vorsitzenden des Wehrausschusses des Abgeordnetenhauses Jan Vidim zusammentraf. Vidim stellte nach dem Treffen Informationen in Frage, nach denen hinter der Affäre Srba Nachrichtendienste stehen sollten. Er unterstrich, er sei davon überzeugt, dass die Polizei über ausreichend Beweismaterial verfüge, um Theorien über eine Verschwörung zu widerlegen. Er fügte hinzu, er sei davon überzeugt, dass es einfach um einen Auftragsmord gehe und dass hinter diesem Auftrag auf einer bestimmten Ebene auch der Ex-Kanzleichef des Außenministeriums Karel Srba steht. Der Rechtsanwalt des verdächtigten Srbas hingegen sagte nach seinem gestrigen Besuch im Pilsener Gefängnis, wo sich Srba befindet, dass er seinen Mandanten für unschuldig halte. Seiner Meinung nach steht hinter dem Mordkomplott Srbas Freundin, die sich ebenfalls in Haft befindet. Der neue Außenminister Cyril Svoboda hat am Mittwoch den Kanzleichef Pavel Jarosch und den Leiter der Abteilung für Investitionsfragen Aleš Šatanek abberufen. Grund dafür sei die Unzufriedenheit des Ministers mit deren Arbeit. Nach Informationen der Presseabteilung des Außenministeriums hängt die Abberufung nicht mit der Affäre um den Mordkomplott gegen die Journalistin Sabina Slonkova zusammen, in die Jaros Vorgänger im Amt Karel Srba verwickelt ist. Svoboda berief am Dienstag die Vize-Außenministerin Helena Opolečková ab, die in New York zur Chefin des UN-Teams des Ex-Außenministers und Vorsitzenden der UN-Vollversammlung Jan Kavan geworden ist. Drei weitere Vize-Außenminister, unter ihnen auch der Chefunterhändler der EU Pavel Telička, werden in ihren Ämtern bleiben. Außenminister Cyril Svoboda und der apostolische Nuntius Josef Erwin Ender werden heute in Prag einen Vertrag unterzeichnen, in dem die Beziehungen zwischen der Tschechischen Republik und dem Vatikan geregelt werden. Durch das Dokument sollen Fragen der Beziehung der katholischen Kirche zum Staat gelöst werden. Es befasst sich nicht mit der Rückgabe des während des kommunistischen Regimes beschlagnahmten Eigentums. Der Bankrat der Tschechischen Nationalbank hat heute begonnen, über Währungsfragen zu verhandeln. Finanzexperten erwarten, dass eine Entscheidung über die Senkung der Zinssätze getroffen wird. Neben der Zinssatzsenkung könnte die Bank weitere Maßnahmen gegen den starken Kronenkurs treffen. Außerdem wird die Zentralbank heute auch ihre neue makroökonomische Prognose veröffentlichen. Die Tschechische Republik will ab August wieder den Import von Geflügel aus der Europäischen Union gestatten. Dies soll auf der Grundlage neuer Importbedingungen geschehen, sagte heute ein Sprecher der staatlichen Veterinärbehörde. Aufgrund von Rindfleischproteinen, die in holländischem Geflügel entdeckt worden waren, hatte die Veterinärbehörde den Import von EU-Geflügel verboten. Unbekannte haben im mährischen Ostrava-Ostrau einen Brandanschlag auf eine Roma-Familie verübt. Dabei sei niemand verletzt worden und auch kein großer Sachschaden entstanden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Nach ersten Ermittlungen hatten drei Unbekannte in der Nacht zuvor zwei Brandflaschen in ein von Roma bewohntes Haus in Karvina, Nordmähren, geworfen. Ein kleiner Brand habe sofort gelöscht werden können, hieß es. Soweit die Meldungen. Durch das weitere Programm begleitet sie jetzt Marketa Maurova.
Tagesecho.
Danke ins Nachrichtenstudio. Verdächtige Aufträge des Ex-Kanzleichefs des Außenministeriums Karel Srba. Versöhnungskreuz bei der Plezenadmetui. Faust in Prag, Faust im Schwarzen Theater. Mehr zu diesen Stichworten hören Sie im Tagesecho in den nachfolgenden Minuten. Die anschließende tschechisch-slowakische Sendereihe Begegnungen hielt dem tschechoslowakischen Spitzenpolitiker der Zwischenkriegszeit Milan Hoxha. Bleiben Sie dran. Im Zusammenhang mit der Verhaftung des ehemaligen Kanzleichefs des Außenministeriums Karel Srba, der des geplanten Mordes der Journalistin Sabina Slonkova verdächtigt ist, begann die Polizei öffentliche Aufträge zu untersuchen, mit denen der Ex-Kanzleichef verbunden war. Martina Schneiberkova fasst die Informationen zum Fall zusammen.
Der Antikorruptionsdienst der Polizei überprüft nach Informationen der Tagespresse, ob die Aufträge während Srbas Tätigkeit im Außenministerium nicht von Bestechungen begleitet wurden. Die Polizei hat einen ernsthaften Verdacht, dass dem so war. Der neue Außenminister Cyril Svoboda erklärte, sein Amt gewähre den Ermittlungsorganen Hilfe, damit sie alles konsequent untersuchen können. Bislang sei jedoch alles erst am Anfang. Der Minister berief am Mittwoch zwei hohe Beamte seines Ressorts ab. Einer von ihnen war Sebas Nachfolger im Kanzleichefposten. Die neuen Aufträge wurden nun vom Ministerium gestoppt, die bisherigen waren überprüft. Der mit den Kompetenzen des Kanzleichefs beauftragte Beamte lehnte es ab, zu sagen, ob umstrittene Aufträge von Korruption begleitet wurden. Die Vermutung sei, so der Beamte, logisch. Es sei jedoch an der Polizei, die Tatsachen festzustellen. An einem der Aufträge, der überprüft wird, beteiligte sich nach Informationen der Tageszeitung Vladar und Dernes auch Unternehmerin Tomschowitzowa, die gemeinsam mit Ex-Kanzleichef Srba des Mordkomplotts gegen Journalistin Sabina Slonkova beschuldigt worden ist. Der vorige Woche geschlossene Auftrag betraf die Renovierung des Gebäudes der tschechischen Botschaft in Zagreb. Ein Mitarbeiter der Firma, die sich an der Rekonstruktion beteiligen wird, saß mit dem Beschuldigten Srba im Auto am Tag, als dieser verhaftet wurde. Srba hat jedoch im März 2001 wegen Finanzaffären das Außenministerium verlassen müssen. Er empfahl jedoch selbst dem damaligen Außenminister Ankavan seinen Nachfolger im Kanzleichefposten. Dieser wurde nun vom neuen Außenminister abberufen. Als Grund wurde die Unzufriedenheit des Ministers mit dessen Arbeit angegeben. Die Ermittlungen bezüglich Korruption wurden jedoch erst eröffnet.
In der Geschichte wurden sie an Orten und Stellen errichtet, an denen es zu einem Konflikt bzw. einem Verbrechen kam. Die einfachen Versöhnungskreuze, die zur Versöhnung der Menschen untereinander, aber auch zur Versöhnung mit Gott verhelfen sollten. Ein neues Versöhnungskreuz entsteht dieser Tage an der tschechisch-polnischen Grenze auf dem Berg Bukova Hora beim ostböhmischen Städtchen Teplice nad Metují. Initiatoren sind die freiwilligen Organisationen Inex und Dusche Bromovsko sowie der Stadtrat in Teplice und an den Arbeiten beteiligen sich Freiwillige aus Tschechien, aber auch anderen Ländern Europas. Impuls zur Errichtung des Mahnmals gab ein tragisches Ereignis, zu dem es unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs im Rahmen der sogenannten wilden Vertreibung der deutschen Bevölkerung kam. Im Grenzwald wurden dort von den sogenannten Roten Garden 23 deutsche Bewohner ermordet, deren Besitz vorher konfisziert worden war. Anliegen der Initiatoren des Versöhnungskreuzes war es, in die Landschaft, die Spuren der tragischen Ereignisse trägt, etwas Positives einzusetzen. Über das Aussehen des Mahnmals, für dessen Realisierung der Bildhauer Petr Honzátko angesprochen wurde, sagte uns Inex-Chef Petr Kulíšek. Das Denkmal besteht aus zwei Teilen, die ein Ganzes zusammenbilden. Ein Teil ist an der Stelle im Grenzwald, wo es zum Mord kam. In einem Kreis steht dort eine Kreuzzähle. Und der zweite Teil ist eine Statue. Gegenüber dem Horizont stehen zwei Pfeiler, zwischen denen eine Spalte in Form von einer menschlichen Figur ist. Sie steht am Rande des Waldes. Es gibt dort eine schöne Stelle, wo man sich aufhalten und in die Landschaft schauen kann. Man hat dort Gelegenheit, stehen zu bleiben und zur Versöhnung mit sich selbst zu kommen. Soweit Petr Kulíšek. Das Vorhaben, ein Denkmal zu bauen, rief bei der Öffentlichkeit umstrittene Reaktionen hervor. Vom ersten Augenblick an kamen Briefe an die Adresse des Stadtamtes. Einerseits positive Briefe mit beeindruckenden Menschengeschichten, die belegen, dass es Leute gibt, die zur Versöhnung bereits längst gelangten. Und andererseits begegneten wir negativen Reaktionen und auch anonymen Drohungen, die ohne Kommentar bleiben können. Wir begegneten aber auch ablehnenden Reaktionen, von denen jene am interessantesten sind, die mit dem Vorhaben polemisieren, da sie zum Beispiel an das Interesse der heutigen Generation für dieses Thema nicht glauben oder der Meinung sind, dass die Aktivität von der anderen Seite kommen sollte. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass dieser Dialog erwacht. Der Dialog, die Suche nach der Versöhnung sind für uns am wichtigsten. Soweit Petr Kulíšek. Mit den ersten Arbeiten wurde im Mai dieses Jahres begonnen. Die feierliche Enthüllung des Mahnmals ist für den 15. September geplant, für den auch der Vorsitzende der oberen Parlamentskammer Petr Bidhart sein Kommen zusagte. Das Werk von Mikuláš Medek, einem der bedeutendsten Vertreter der tschechischen Kunst der Nachkriegszeit, schien lange Jahre in Vergessenheit geraten zu sein. In einer umfassenden Werkausstellung des Künstlers im Prager Rudolfinum wird nun erstmals Medecs gesamtes Schaffen, einschließlich der frühen Werke, gezeigt, die er bereits im Alter von 16 Jahren malte. Silja Schultheiß hat für sie ein kleines Porträt des Künstlers gezeichnet.
Als legendärer Vertreter der tschechischen Avantgarde hatte Mikuláš Medek, geboren 1926, im sozialistischen Kunstverständnis nicht nur keinen Platz, sondern wurde vom Regime für seine Kunst regelrecht verfolgt. Aus politischen Gründen zum Abbruch seines Studiums an der Kunsthochschule gezwungen, schloss sich Medek einer Gruppe von Künstlern an, die in den 50er bis 70er Jahren außerhalb des offiziellen Kunstbetriebs stand. Und der unter anderem auch die Schriftsteller Bohumil Hrabal und der heutige Staatspräsident Václav Havel angehörten. Obwohl er den Weg der inneren Emigration wählte, lange Jahre in Isolation malte, machte sich Medek einen Namen als einer der bedeutendsten Vertreter der tschechischen Kunst der Nachkriegszeit. Auf großen Widerhall und Anerkennung stieß sein Werk auch im Ausland. Zur Ausgestaltung öffentlicher Räume wurde er unter anderem nach Damaskus, Paris, New York gerufen. Fast ein Viertel seines Werkes befindet sich heute im Besitz von ausländischen Galerien und privaten Sammlern. In Prag jedoch, wo er bis zu seinem frühen, krankheitsbedingten Tod 1974 lebte, hatte er erst im Jahr 1965 seine erste eigene Ausstellung. In seinen Werken, deren Stil sich mindestens dreimal radikal änderte, verleiht Medek den existenziellen Problemen des Menschen Ausdruck. Die verschiedenen Schaffensphasen lassen sich anhand der Ausstellung im Prager Rudolfinum sehr gut nachvollziehen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Gelegenheit dazu haben, kann ich Ihnen den Besuch der Ausstellung, die noch bis zum 18. August zu besichtigen ist, wärmstens empfehlen.
Das Schwarze Theater hat eine lange Tradition in Prag und der Tschechischen Republik, ebenso wie der Faust-Mythos in Deutschland. In Prag haben beide zueinander gefunden. Faust und das Schwarze Theater. Der Ort der Zusammenkunft, das Old Cars Theater in Prag. Melanie Thun hat eine Aufführung besucht.
I think that many tourists know this title and the story in all world.
Ich glaube, dass viele Touristen den Titel und die Geschichte kennen. Ich glaube, es ist eine aktuelle Geschichte. Jedes Leben beinhaltet Gott und Teufel. Das ist ihre Geschichte, das ist meine Geschichte, das ist die Geschichte von jedem.
Für Michael Kurzaurek, den Manager des Theaters, ist der Grund einfach, warum man sich Faust anschauen sollte, und viele halten sich brav an seine Aufforderung. Genauer gesagt, 40.000 Menschen aus der ganzen Welt finden in Prag den Weg in sein Theater. Faust und das Schwarze Theater. Eine perfekte Symbiose, noch aus einem anderen Grund. Faust, dem die Wissenschaft keine Antwort geben kann auf die Frage nach dem Sinn des Lebens, wendet sich anfangs der Magie zu und schließlich Mephisto, dem Teufel. Gerade diese magischen Momente des Dramas lassen sich in der Welt der Illusion, dem Schwarzen Theater, darstellen. So lassen unsichtbare, da schwarz gekleidete Akteure Skelette schweben, Eisblumen tanzen und bringen einen Globus zum Hüpfen. UV-Licht macht es möglich. Hier kann Mephisto wirklich zaubern und muss sich nicht mit ein paar halbherzigen Tricks begnügen, die eine normale Theaterbühne ihm ermöglichen. Selbst das Fliegen ist hier ein Kinderspiel für den Geist, der stets verneint. So steht es auch in seiner Macht, das Haus von Gretchen, Fausts Geliebter, erscheinen zu lassen. Auf sein Zeichen hin taucht ein roter Dachziegel nach dem anderen aus dem schwarzen Nichts auf, ebenso der Fensterrahmen und Gretchen selbst, um mit Faust ein tschechisch-englisches Liebesduett anzustimmen.
Mein Eastern Star, I'm looking to your face.
Rauch quillt aus dem Schornstein, in Form von Stoffkissen, bemalt mit phosphoreszierenden Farben. Bei aller Illusion darf man allerdings eins nicht erwarten: eine getreue Umsetzung des Werks von Johann Wolfgang von Goethe. Nur Leihgaben dieses Werkes sind auf der Bühne zu sehen. Gretchen verschwindet nach ihrem Duett mit Faust und darf ihn erst in der Hölle wiedersehen und dann natürlich auch retten. Ihre Schwangerschaft und anschließende Kindstötung verschweigt man im All-Colors-Theater. Dafür aber darf ihr Liebhaber, da Faust, zusammen mit Mephisto auf Reisen gehen. Amerika steht ebenso auf der Reiseroute wie Afrika, wo ein Strauß durchs Bild stolziert. Unter dem Meeresspiegel stehen die beiden Fischen im Weg und können in Asien ein hustendes Kamel bewundern. Doch die Endstation ist und bleibt die Hölle. In Blitzlichtgewitter getaucht, mutiert die Bühne zur Hölle. Doch im Schwarzen Theater steht einem Happy End nichts im Wege. Faust am Ende singend und tanzend in einer Kneipe. Und dann hat auch diese Illusion ein Ende.
Soweit das Tagesecho. Im deutschsprachigen Programm von Radio Prag geht es nun weiter mit den tschechisch-slowakischen Begegnungen.
Begegnungen.
Willkommen zur heutigen Ausgabe der Begegnungen. Am Mikrofon begrüße Martina Schneiberkova. Wie üblich bei der letzten Ausgabe der Begegnungen im Monat wurde auch diese Rubrik in Zusammenarbeit mit unseren Kollegen von der deutschsprachigen Redaktion von Radio Slowakei International vorbereitet. Anlässlich der Überführung der sterblichen Überreste des namhaften tschechoslowakischen Politikers der Ersten Republik, Milan Hodža, aus den USA in die Slowakei, entschieden wir uns, heute mit der Persönlichkeit von Milan Hodža zu befassen. Das Wort haben jetzt meine Kollegen von Radio Slowakei International, Zsofia Miklovičová und Dušan Dubravský, der auch Autor des Beitrags ist.
Am 25. Juni fuhr durch die Straßen von Chicago eine feierliche Autokolonne. An der Spitze ein Leichenwagen mit den sterblichen Überresten von Milan Hodža, gefolgt von den Autos des diplomatischen Korps, der Delegation aus der Slowakei sowie den slowakischen Landsleuten aus den USA. Aus der evangelischen Kirche Trinity fuhren die Autos zum O'Hara-Flughafen in Chicago. Am 25. Juni 2002 wurden in die Slowakei die Überreste eines Politikers übergeführt, der laut der amerikanischen Tageszeitung Chicago Tribune eine Version von George Washington gewesen sei. So endete die Emigration eines Politikers, von dem man in seiner Heimat schweigen musste. Der Initiator der Überführung der sterblichen Überreste von Milan Hodža war der Historiker und Politologe Pavel Lukács.
Keď som v roku 1998 navštívil jeho vnuka, ktorý žije v Seattle v štáte Washington.
Als ich 1998 den Enkelsohn von Milan Hodža in Seattle in den USA besucht habe, fand ich in der Korrespondenz der Familienmitglieder manche Erwähnungen über das Bemühen der ganzen Familie, die Überreste von Milan Hodža in die Slowakei überzuführen. Ich habe begriffen, dass sein letzter Wille war, in der Slowakei beerdigt zu werden. Ich suchte dann die politische Unterstützung beim Premier Mikuláš Zurinda, der sich in dieser Sache sehr engagiert hat.
Nach 58 Jahren ging der letzte Wille von Milan Hodža in Erfüllung. Am 27. Juni wurde er auf dem Nationalfriedhof im mittelslowakischen Martin beigesetzt, neben seiner Ehefrau Irena, die in dieser Stadt 1962 von ihrer Familie getrennt verstorben ist. Der Akt der Beisetzung der sterblichen Überreste von Milan Hodža fand auf dem Nationalfriedhof in Martin statt, einer, man kann sagen, heiligen Stätte der Slowaken, wo man Grabmäler fast aller bedeutenden slowakischer Persönlichkeiten finden kann. Am Begräbnis nahmen Staatspräsident Rudolf Schuster, Premier Mikuláš Zurinda sowie Nationalratspräsident Josef Migas teil. Unter den hunderten Anwesenden war auch der Enkelsohn von Milan Hodža, John Palka. Er war nur 5 Jahre alt, als sein Großvater 1944 verstorben ist. Worin liegt die Botschaft von Milan Hodža für das slowakische Volk? John Palka?
Ich sage nur das, was meiner Meinung nach von großer Bedeutung ist. Es ist wichtig, dass die Slowakei der Europäischen Union beitreten wird. Hodža hat zwar den Plan der sogenannten Mitteleuropäischen Föderation erarbeitet, doch die Zeit ist heute anders. Trotzdem geht es auch heute um die Einigung und Integration.
Die Einigung der Staaten Mitteleuropas war der Hauptgedanke des im Englischen verfassten Buches Federation in Central Europe. Damit eilte Milan Hodža seiner Zeit voraus. Dieser große Politiker kehrte nun in die Slowakei zurück. Aber sein Name fiel vom historischen Gedächtnis der Slowaken fast aus. Als Antikommunist war er für Kommunisten unakzeptabel, als Kritiker des konstruktivlosen Nationalismus für Nationalisten unerwünscht. Doch Milan Hodža war einer der bedeutendsten slowakischen Politiker des 20. Jahrhunderts. Hoffentlich trug die Überführung seiner sterblichen Überreste dazu bei, dass die Slowaken die Persönlichkeit von Milan Hodža endlich entdecken werden.
Soweit der Beitrag von Dušan Dubravský von Radio Slovaka International. Mit Hodžas Bedeutung werden wir uns in den folgenden Minuten im Gespräch mit einem tschechischen Historiker befassen. Jahre nach seinem Tod wurden die sterblichen Überreste des einstigen tschechoslowakischen Premierministers Milan Hodža nun aus den USA in die Slowakei überführt. Bei dieser Gelegenheit wurde man sich der Bedeutung dieses manchmal nicht genug geschätzten Politikers wieder bewusst. Milan Hodža, den man aus den Geschichtsbüchern als einer der Premierminister der sogenannten Ersten Republik kennt, war eine höchst interessante und vielfältige Persönlichkeit, die mit ihren Gedanken manchmal weit in die Zukunft gewiesen hat. Als einen slowakischen Politiker und tschechoslowakischen Staatsmann, der zu den hervorragenden Persönlichkeiten unserer Geschichte des 20. Jahrhunderts gehörte. So charakterisierte ihn Dr. Josef Harna vom Historischen Institut der Tschechischen Akademie der Wissenschaften im Gespräch für Radio Prag. Wobei er gleichzeitig unterstrich, es sei schwierig, Hodžas verschiedenartige Aktivitäten kurz zusammenzufassen. Der 1878 im slowakischen Sučany geborene Hodža studierte Jura zunächst in Budapest und danach in Klausenburg-Siebenbürgen. Dr. Harna bemerkt in diesem Zusammenhang:
Das Jurastudium beendete er zwar nicht, aber zu dieser Zeit knüpfte er Beziehungen zu Serben, Kroaten und Rumänen. Mit ihnen versuchte er ein Konzept einer gemeinsamen Politik der sogenannten untergeordneten Völker in Ungarn durchzusetzen. Er befasste sich auch mit dem Konzept der Agrardemokratie, das er dann später 1918 umsetzte, als er in der Slowakei die Agrarpartei gründete.
Hodža ist schließlich in Wien Doktor der Philosophie geworden. Er war ein passionierter Journalist und war sowohl für die journalistische als auch für die politische Tätigkeit sehr gut ausgestattet. Neben Fachwissen beherrschte er viele Sprachen. Worin besteht sein Hauptverdienst in der Politik? Der Historiker Harna meint:
Er bemühte sich, die Slowakei in den tschechoslowakischen Staat zu integrieren. Sein politisches Konzept bestand darin, dass es notwendig war, alles dafür zu unternehmen, damit die Slowakei, die 1918 Bestandteil des tschechoslowakischen Staates wurde, politisch, kulturell und auch im Sozialbereich mit den böhmischen Ländern Schritt halten konnte. Hodža war ständig in zentralen Behörden tätig, er bekleidete verschiedene Ministerposten in einigen Regierungen und in den Jahren 1935 bis 1938 war er Premierminister. Er blieb immer seinem gesamtschechoslowakischen Auftrag treu und konzentrierte sich dabei darauf, das Interesse der Slowakei zur Geltung zu bringen und die zwischen der Slowakei und den böhmischen Ländern bestehende Unausgewogenheit zu beseitigen, damit der Staat als ein einheitlicher Staat wirken konnte.
Während der kurzen Zeit konnte ihm nicht alles gelingen. Das, was er jedoch für die Slowakei getan hatte, ist unübersehbar und sehr wertvoll. Wie war es mit den manchmal erwähnten Kontroversen zwischen Hodža und Staatspräsident Beneš? Dr. Harna meinte:
Es ist bemerkenswert, dass er einige Male in Konflikt mit der Gruppierung um Masaryk und Beneš geriet. Immer gelang es jedoch, diese Widersprüche zu überwinden. Es schien zuerst, dass es problematischer wird, wenn Hodža Premier und Beneš Staatspräsident wird. Wie aus den Dokumenten hervorgeht, war deren Zusammenarbeit eng und fruchtbar. Ein- bis zweimal in der Woche trafen die beiden Politiker zusammen, um politische Fragen zu diskutieren. Als Beneš und Hodža nach dem Münchner Abkommen emigrierten, kam es erneut zu einem Streit. Hodža fühlte sich beleidigt, dass ihn Beneš in London nicht mit in die Regierung mitgenommen hatte. Beneš ernannte ihn nur zum Vizechef des Staatsrates, eines bedeutungslosen Beraterorgans. Hodža nahm sich des Postens formal an, reiste aber in die USA und traf mit Beneš nie wieder zusammen.
Von Hodžas Größe zeugt unter anderem die Tatsache, dass er nicht einmal in diesem Augenblick verbittert wirkte. Als die in den USA lebenden Slowaken von der Entstehung eines slowakischen Staates 1939 begeistert waren, besuchte Hodža diese slowakischen Vereine und setzte sich bei ihnen für die Erneuerung der Tschechoslowakei ein. Mit dieser Idee ist er auch 1944 in den USA gestorben. Während der kommunistischen Ära wurde Hoxha als einer der Politiker der Ersten Republik zwar nicht ignoriert, aber erst in den letzten Jahren wird Hoxhas Persönlichkeit und Tätigkeit entsprechend hochgeschätzt. Dazu noch einmal Josef Harna.
Ich bewerte ihn als sehr positiv. Er gehört zu den hervorragenden Persönlichkeiten unserer Politik des 20. Jahrhunderts und es ist erfreulich, dass er von den Slowaken hochgeschätzt wird. Gleichzeitig meine ich, dass Hoxha aus der tschechischen Geschichte nicht wegzudenken ist.
Damit ist die heutige Ausgabe der tschechisch-slowakischen Begegnungen beendet. Für Ihre Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneiberkova.
Und das war's für heute. Am Mikrofon war mit Ihnen Markéta Maurová. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysíláme od 9 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz. Dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz.
Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz a to v těchto časech. Od 8 hodin 30 minut, od 9.30, 15.30 a také od 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určena také relace od 21 hodin na frekvenci 15 545 kHz.
Posluchači v Severní Americe nás uslyší od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz.
Pro posluchače v Jižní Americe budeme vysílat od 23 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz.